Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mission Impossible. Und heute habe ich Alex eingeladen. Ich freue mich, dass du da bist. Und bevor wir in die Fragen einsteigen, würde ich dich vielleicht fragen, wer bist du? Wie würdest du dich uns vorstellen?
Hi Marvin, ich freue mich hier bei dir zu sein. Ich bin der Alex, ich bin vom Beruf Pastor. Ich durfte als Gemeindegründer arbeiten. Und nachdem ich als Gemeindegründer gearbeitet habe, war ich als Jugendabteilungsleiter zuständig für einen christlichen Jugendverband, für die Adventjugend. Und jetzt bin ich in der Kirche für Gemeindeaufbau und Gemeindegründung in Deutschland zuständig.
Cool. Du hast selber eine Gemeinde gegründet, Lifeline Herne. Wenn du die in einem Satz beschreiben müsstest, wie würdest du das vorstellen? Was ist Lifeline Herne?
Vielleicht noch eine Ergänzung, bevor ich den Satz sage. Genau, ich habe sie nicht alleine gegründet, ist mir ganz wichtig. Wir waren ein cooles Team, kann ich nachher noch ein bisschen was von erzählen. Das heißt, wir waren zwei Gemeindegründer und ein richtig cooles Team von 19 Leuten. Was Lifeline besonders macht und wie ich sie heute beschreiben würde, dass Lifeline sich immer wieder neu erfunden hat, muss ich zugeben. Sie hat sich immer wieder angepasst auf die Bedürfnisse der Menschen und dass sie eine große Leidenschaft hat für Jesus.
Ist schon mal begeisternd. Vielleicht die Frage, du hast gerade gesagt, du hast es nicht alleine gegründet. Wie ist das damals gekommen? Wird das angefangen? Wo liegt der Ursprung von dieser Idee? Was ist damals passiert?
Ja, große Frage. Ist eigentlich ein Stück auch meine persönliche Lebensgeschichte, die da mit drin hängt. Ich werde es jetzt nicht zu lang machen, aber trotzdem hat es so ein bisschen damit zu tun, dass ja Gott mich irgendwann angesprochen hat und ich mich für ihn entschieden habe. Habe 1998 mich für die Taufe entschieden, gesagt, ich möchte mit Jesus ganz ernst machen. Und habe damals davor sehr viel Musik gemacht. Ich war also, genau, Musiker ist vielleicht zu groß, aber hobbymäßig habe ich sehr viel Musik gemacht. War viel unterwegs und habe so gedacht, boah, für meine ganzen Musikerfreunde, die nichts mit Kirche zu tun haben, würde ich eigentlich gern eine Kirche haben, weil ich das Gefühl hatte, in meiner Kirche würden sie sich nicht wohlfühlen. Gar nicht, weil die schlecht ist, sondern ich habe einfach gemerkt, die Kultur, die Sprache, auch die Form an manchen Stellen, die hat ihnen nicht zugesprochen. Ich habe sie auch eingeladen, aber es ist nie so richtig der Funke übergesprungen. Und seitdem ich das erlebt habe, so meine Welt mit den alten Musikern und meiner Musikerwelt, dann meine Bekehrung, da war in mir so die Leidenschaft, ich möchte eigentlich einen Ort kreieren, wo Menschen, die in der heutigen Zeit leben, die jung sind, war damals so meine Idee, dass die einen Ort haben, wo sie Gott kennenlernen können. Und da hat eigentlich die Geschichte von Lifeline begonnen, so ein bisschen in der persönlichen Geschichte, in dem Traum, ein Zuhause zu bauen für Menschen, die mit Kirche nicht viel zu tun haben.
Mich würde auch noch interessieren, also du hast dann wahrscheinlich irgendwann Theologie studiert, um Pastor zu werden. War das dann dein erstes Projekt oder hast du vorher als Praktikant angefangen, so als Pastoralpraktikant, oder ist jemand auf dich zugekommen? Bist du irgendwie auf deine Chefs zugegangen, auch mit den anderen Gründern, mit dem Team? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau, auch eine spannende Frage. Also die Begeisterung war eigentlich schon vorher da. Das heißt, ich habe mit meinem besten Freund, dem Christian Badorek, zusammen, wir haben beide Theologie studiert, haben uns auch beide zusammen taufen lassen und haben irgendwann immer wieder miteinander gesprochen, dass wir so eine Vision haben. Und wir hatten dieselbe Vision, Kirche zu bauen für Menschen, die Gott nicht so kennen. Und während wir beide Theologie studiert haben, haben wir irgendwann mal miteinander telefoniert. Das war recht witzig. Da haben wir gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht normale Pastoren werden, also gar nicht abwerten gemeint, sondern weil wir immer diesen Traum hatten, Gemeinde zu gründen und wir ein bisschen Sorge hatten, wir kommen jetzt ins normale Kirchensystem und werden eigentlich diesen Traum nicht mehr leben können, war so unsere Sorge. Und dann haben wir, während wir telefoniert hatten, gesagt, jetzt müssen wir das mal angehen, ja, lass uns doch mal bewerben. Und dann haben wir wirklich eine Bewerbung geschrieben und haben gesagt, wir würden gerne nicht als Pastoren beginnen, sondern als Gemeindegründer, ganz zu Beginn nach unserem Studium. Und waren gespannt, was die Vereinigung in Nordrhein-Westfalen, an der wir den Antrag gestellt haben, was die sagen werden. Und das Coole war am Ende, sie haben nicht gesagt, werdet erstmal größer, macht erstmal Pastoralassistent und dann gucken wir mal weiter. Sondern die haben geantwortet, wir beten gerade dafür, dass sich Leute für Gemeindegründung melden und wir wollen mit euch das machen. So. Und das hat uns extrem verwundert und begeistert. Und das war so der konkrete Schritt, dann auch die ersten Strukturen zu schaffen für ein Gemeindegründungsprojekt. Das war 2 Jahre vor Ende des Studiums. Das heißt, wir haben dann 2 Jahre, bevor wir unser Studium abgeschlossen haben, haben wir schon gewusst, dass wir als Gemeindegründer anfangen können und haben dann die Zeit genutzt, um uns vorzubereiten. Genau.
Das ist eine mega coole und auch bewegende Geschichte, das zu erleben. Ich habe ja selber Theologie studiert, ich habe also auch eine Gemeinde gegründet. Wäre auf mich nicht die Vereinigung zugekommen, Richtung Gemeindegründung, dann weiß nicht, ob ich je eine Gemeinde gegründet hätte. Was hat euch schon irgendwie während des Studiums bewegt? Oder vielleicht war der Gedanke auch schon vorher da irgendwie, ja, dass das überhaupt geht, dass wir Gemeinde gründen können. Weil zumindest jetzt, ich arbeite in der Deutschschweiz, da taucht das schon ab und zu mal wieder auf, aber es ist nicht ein Thema, was irgendwie präsent ist. Weder bei den Gliedern noch groß, würde ich sagen, vielleicht bei den Pastoren, wie auch bei den Studenten dann.
Ja, also ich bin total dankbar. Es war ja die persönliche Geschichte. Und dann kam aber von außen nochmal einfach Input dazu. Und das sehe ich wirklich als Führung Gottes. Ja, irgendwie so meine Geschichte. Und dann war so 99, 2000, 2001. Dort gab es so in Deutschland diese Seeds-Bewegung. Das heißt, da wurde in der Kirche relativ viel über Gemeindegründung geredet. Ja, das war damals mit der transeuropäischen Division, mit der EUD, also unserer Kirchenverbände. Die haben so in Europa sehr viel über Gemeindegründung geredet. Und weil ich so diesen Wunsch hatte aus meiner persönlichen Geschichte und ich habe mich 99 entschieden, Pastor zu werden, da habe ich so einen Ruf von Gott erlebt. Und ich hatte dann plötzlich die Chance, an unterschiedlichen Stellen von Gemeindegründung zu hören. Also damals, ich bin zu einem Jugendwochenende gefahren und selbst bei unserem Jugendwochenende war das Thema Gemeindegründung. Ja? Und dann durfte ich als Jugendlicher damals mit zur Seeds-Konferenz fahren. Das war so eine Gemeindegründerkonferenz. Das war für mich ganz spannend. Das war ein Bus mit Pastoren. Ich war ja noch Jugendlicher, ich habe gerade mein Abi gemacht und war so voll gespannt, wie ist das mit 50 Pastoren im Bus zu sitzen und bin dann da mit hingefahren. Ich habe es mir irgendwie ein bisschen frommer vorgestellt. Ich dachte, die beten die ganze Zeit, aber es war am Ende ganz normal und es ist auch okay so. Und es war für mich aber eine krass geistliche Zeit. Ich weiß, wir waren damals in Friedensau. Ich habe gezeltet, ich war alleine, ich musste mein Essen alleine kochen. Und ich weiß, ich war da im Wald, habe gezeltet und bin zu diesen Seeds-Konferenz gegangen, habe mit kaum Menschen Kontakt gehabt, aber es war für mich so eine geistliche Zeit. Und da haben die ganze Zeit Gemeindegründer erzählt, was sie mit Gott erlebt haben und dass sie Menschen erreicht haben, die sonst für Kirche eigentlich nicht offen waren. Und wirklich diese Seeds-Konferenz, so alleine im Zelt, hat mich bewegt. Ja, da habe ich wirklich so einen Ruf gespürt, habe mir das auch aufgeschrieben und habe gemerkt, so Gott, du hast mich als Gemeindegründer gerufen. Und seitdem ich das erlebt habe dort in Friedensau, in dieser Arena, habe ich gesagt, das Thema darf ich nicht loslassen. Ja, das Coole ist, dass der liebe Gott das so gemacht hat, dass es bis heute ist, obwohl ich unterschiedliche Rollen hatte, habe ich in meinem Dienst immer das Thema Gemeindegründung mit mir getragen, weil ich damals diesen Ruf gespürt habe, du sollst das Thema Gemeindegründung in der Kirche weiter hochhalten und ich möchte, dass du eine Gemeinde gründest. Deswegen gab es so einen geistlichen Moment, der mich dann getragen hat, gerade auch in Momenten, wo es komisch aussah, wo Krisen kamen, wo ich dachte, ist das gut, was ich da mache, bin ich sehr dankbar, dass ich ja eigentlich so eine krasse Erfahrung da erlebt habe.
Ja. Mega cool zu hören. Vielleicht mit auch ein Grund, diesen Podcast zu gestalten, ist, dass es wieder so ein bisschen zurückkommt, dass wir mehr über Gemeindegründung nachdenken, auch über Mission. Und bevor wir vielleicht zum Lifeline-Herne-Projekt kommen, noch eine letzte Frage. Ich war auch Jugendleiter in Deutschland, war recht aktiv und trotzdem ist das Thema an mir vorbeigezogen. Mein Gefühl ist so ein bisschen, dass danach wieder so eine, ich weiß nicht, wie eine Delle gekommen ist, dass das Thema nicht mehr so präsent gewesen ist. Hast du eine Idee, warum das passiert ist? Also wenn es damals so ein krasses Thema war, was ist passiert, dass das irgendwie wieder abgeflacht ist?
Ja, ich glaube, am Ende hing es daran, also es hing an Personen. Es gab so genau 3-4 Leiter in unserer Kirche, die das extrem gepusht haben. Es war damals auch ein Leiter aus NRW, der dann danach für Deutschland zuständig war, also in den Verband gekommen ist. Und die Personen, die diese Seeds-Bewegung geleitet haben, haben dann alle, sind abgewählt worden oder haben aufgehört, zum Teil sogar die Kirche verlassen. Mhm. Und das ist für mich echt ein krasser Moment auch gewesen, dass ich gesehen habe, krass, wie kann so schnell so ein Thema aus der Kirche wieder raus sein, weil das Thema so sehr an Menschen hing. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir wieder das Thema in die Mitte der Kirche bringen können, weil es da meiner Meinung nach hingehört. Aber dass es vielleicht weniger abhängig von einzelnen Personen ist, von Menschen, sondern dass es wirklich in die Kirchenstruktur irgendwo mit reingebracht wird. Das heißt, ich wünsche mir genau so eine Seeds-Bewegung wieder. Wir nennen das in Deutschland jetzt gerade Innovation, haben damit jetzt angefangen. und wünschen uns, dass genau das wieder passiert. Dass Jugendliche irgendwo im Zelt einen Ruf spüren können, weil sie vorher vielleicht gar nichts davon gehört haben und merken, ich soll, glaube ich, eine Gemeinde gründen für meine Freunde, die in meiner Kirche zu Hause einfach keinen Platz finden würden. Und das wünsche ich mir, dass wir solche geistlichen Momente wieder schaffen und dass diese Seeds-Bewegung auch so in unsere Struktur verankert ist, dass sie nicht durch eine Abwahl einer Person plötzlich komplett weg ist. Hm. Weil es war wirklich jetzt 20 Jahre wieder weg, das Thema. Unglaublich, ja. Und jetzt nach 20 Jahren kommt das Thema wieder, obwohl es damals wirklich groß war. In NRW mussten alle Pastorinnen und Pastoren zu dieser Seeds-Konferenz, das war eine verpflichtende Veranstaltung, eine Was? Woche über Gemeindegründung nachdenken, ja. Ich muss zugeben, bei uns waren die Jugendwochenenden voll mit Gemeindegründung. Jede Tagung, überall war das Thema präsent. Und dann war es 20 Jahre komplett weg und keinen hat es interessiert. Und das, ja, stimmt mich schon traurig, weil ich das Gefühl hatte, dass das der richtige Weg ist, weil Gemeindegründung immer, immer zur Kirche gehört hat und auch gerade unsere adventistische DNA eine Gemeindegründungsbewegung war. Auch unser System, unsere Struktur ist für Gemeindegründung gebaut und wir nutzen es gerade als Betreuungsstruktur und das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das, was das mal sein sollte.
Das stimmt, das ist eigentlich ein zutiefst biblischer Aspekt, der im Neuen Testament extrem oft vorkommt und auch unsere Adventisten das ja ausgezeichnet, dass man früher gar nicht ordiniert oder eingesegnet worden durfte als Pastor, wenn man nicht eine neue Gemeinde gegründet hat, schreibt zumindest James White, was eine spannende Haltung ist, dass wir die ja nicht mal hatten als Adventisten. Und die leider so ein Stück vielleicht auch verloren haben. Es ist mega spannend, mit dir darüber zu sprechen. Vielleicht führen wir das Gespräch doch nochmal wann anders oder am anderen Podcast weiter. Heute haben wir dich ja eingeladen, um etwas über Lifeline zu erzählen. Du hast vorhin schon von diesem Traum erzählt, Gemeinde zu bauen für Menschen, die vielleicht mit der herkömmlichen Struktur nicht so viel anfangen können, die etwas anders leben, anders reden, als jetzt wir Adventisten vielleicht so in die Sprache Kanaans nutzen. Wie würdest du euer Projekt beschreiben? Wie habt ihr angefangen? Was waren so die ersten Schritte für euch?
Also uns war es ganz wichtig, dass wir ein Team finden, weil wir gesagt haben, wie sollen wir jetzt in einer großen Stadt eine Gemeinde gründen, vielleicht zu zweit oder mit unseren Familien. Da haben wir gesagt, das ist uns eigentlich zu wenig. Und wir sind auch so Teamplayer. Und wir haben damals angefangen, das war so 2004, da haben wir das Okay bekommen von der NRW-Vereinigung, dass wir dann 2006 nach unserem Studium als Gemeindegründer arbeiten können, haben wir angefangen, uns regelmäßig zu treffen, um zu beten. Und wir haben uns so einmal die Woche getroffen in Friedensau damals, also der Christian und ich mit unseren Frauen, Ludmilla und Claudia, und wir haben zu viert gebetet und gesagt, Gott, wie sollen wir Gemeinde gründen? Ja, der Ort war relativ schnell klar, wir sollten in Herne Gemeinde gründen, im Ruhrgebiet. Das ist nämlich die größte Stadt Deutschlands ohne Adventgemeinde, also damals. Und das war relativ schnell klar und wir haben gesagt, Gott, wie sollen wir das machen? Wir haben gebetet und uns wurde relativ schnell deutlich, wir brauchen ein Team. Das ist eine Stadt mit 170.000 Einwohnern. Wie sollen wir da jetzt zu viert irgendwie was reißen? Und dann haben wir angefangen zu beten für ein Team. Und irgendwie kam uns relativ schnell so der Gedanke, es müssten 12 Leute sein, mindestens. Ja? Und wir dachten nur, wer zieht in so eine Ruhrgebietsstadt? Die ist wirklich nicht schön, ja. Also wirklich, die Stadt ist nicht schön vom Aussehen, aber auch eine Menge Probleme. Ja. Arbeitslosigkeit sehr hoch, Kriminalität sehr hoch, wirklich eine herausfordernde Stadt. Wir haben gesagt, wer sollte da hinziehen? Da haben wir mal Leuten gesagt, wir träumen von 12 Leuten, haben immer nicht gesagt, ob wir uns damit reinrechnen oder nicht, damit es nachher nicht peinlich ist. Aber das Coole ist, wir haben dafür wirklich dann ja ein Jahr gebetet und haben dann so nach einem Jahr oder in diesem Jahr angefangen, mit Leuten zu reden. Ja. Und wir hatten dann nach einem Jahr wirklich 19 Personen zusammen mit uns eingerechnet, die gesagt haben, wir ziehen dorthin oder wir wohnen in der Nähe. Und das war, glaube ich, der Schlüssel auch für das Gelingen dieses Gemeindegründungsteams. Weil wir aus der Gegend kamen, also wir kamen aus Dortmund, das ist direkt um die Ecke. Das heißt, unsere Jugendarbeit, die wir vorher gemacht haben, also die Leute, mit denen wir in der Jugend zusammen waren, die haben wir eingeladen. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für Gemeindegründung, echtes Netzwerk zu haben. Also wir waren dort zu Hause, wir kannten dort Leute, wir sind dort groß geworden, wir hatten dort Freunde. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn man irgendwo 5 Jahre studiert und dann zurückkommt, dass man eigentlich noch so in einem Netzwerk drin ist. Und deswegen konnten wir auch 19 Personen gewinnen, die zum Teil wirklich extra dorthin gezogen sind, nach Herne, und haben dann wirklich ab 2005, also ein Jahr vor unserem Studienabschluss, haben wir uns einmal im Monat in Herne getroffen mit dem Team. Das heißt wirklich, jeden Monat haben wir dann in unterschiedlichen Locations dort geschlafen, haben irgendwas gemietet, so eine Jugendfreizeitstätte, Pfadfinderheim, was auch immer, ja, und haben die Stadt kennengelernt, haben dort gebetet und haben dann ein Jahr lang, genau, geplant, wie wir Gemeinde gründen wollen. Das heißt, wir haben unsere Werte beschlossen, wir haben ein Vision Statement formuliert, wir haben überlegt, was ist unsere Zielgruppe, wie wollen wir Gemeinde gründen, genau, und dafür hatten wir ein Jahr lang Zeit. Und das war so der Start und das war für mich so ein Schlüssel. Wirklich ein cooles Team, was vernetzt ist vor Ort in der Stadt, beziehungsweise in der Umgebung. Und dass man sich auch ein Jahr Zeit genommen hat zum Beten, zum Planen, zum Kennenlernen. Da sind so tiefe Freundschaften entstanden, dass es uns geholfen hat, einfach bei Problemen, die natürlich auch aufgekommen sind, uns nicht irgendwie in Kleinigkeiten zu verlieren, sondern diese Beziehung, die ein Jahr gewachsen ist und die zum Teil schon viel früher da war, die hat einfach gehalten, bis heute.
Krass. Ja, vielleicht, das glaube ich, ich merke das selber, wie wichtig das ist, dass man ein Netzwerk hat, auch als Gemeindegründer, und dass du Personen hast, die im Team mitarbeiten. Und ich glaube, wenn du kein Team hast, wird das sehr schwer bis nahezu unmöglich, auch dann Leute irgendwie zu finden, wenn du sie gar nicht kennst oder sie dich auch gar nicht kennen und dir vielleicht gar nicht auch in dem Sinne dann vertrauen können. Wie würdest du Lifeline beschreiben? Was macht ihr? Was ist euer Konzept, eure Idee? Was sind so die Angebote, die ihr vielleicht für die Gesellschaft, für Herne habt?
Genau, ich meine, ich muss dazugeben, das ist ja alles schon eine Weile her. Das heißt, Lifeline hat sich auch weiterentwickelt. Ich bin selber immer noch Mitglied bei Lifeline, aber nicht mal in der Leitung, weil ich einfach einen anderen Job habe. Und trotzdem hängt mein Herz da dran und bringe mich immer noch ein. Als wir gestartet haben, so in der Anfangszeit, waren uns so drei Dinge besonders wichtig. Das haben wir sogar so krass gemacht, dass jeder sogar einen Vertrag unterschreiben musste, der mitgemacht hat. Das heißt, wir haben gesagt, jeder in der Gemeinde, genau, macht einen sozialen Dienst, also irgendeinen Einsatz für die Stadt. Also jeder, der Teil davon ist, auch Gäste, die dazugekommen sind, jeder muss irgendwo sich sozial engagieren für die Stadt, in irgendeinem konkreten Dienst. Jeder muss in einer Kleingruppe sein, also ein Hauskreis. Krass. Und jeder kommt regelmäßig zum Gottesdienst. Das waren quasi so drei Verpflichtungen, die wir dann wirklich sogar in so einem Vertrag einmal im Jahr erneuert haben. Genau, das war so damals so unsere Basis. Gottesdienst, Hauskreis und sozialer Einsatz. Ich muss zugeben, das war schon so ein bisschen nach Lehrbuch und auch eigentlich später ein bisschen zu krass. Wir haben das irgendwann aufgegeben. Ja? Wir kamen vom Studium, wir wollten alles richtig machen, haben 1000 Bücher gelesen und haben aber gemerkt, das war irgendwann auch zu formell, das jetzt wirklich so durchzuziehen. Es hat aber so eine DNA gepflanzt. Also diesen Vertrag gibt es heute nicht mehr. Ja? Aber diese DNA ist immer noch da, dass zu einer Gemeindezugehörigkeit gehört eigentlich, dass man sich einbringt. Und das wissen eigentlich auch Gäste, die dazukommen. Leute, die Jesus kennenlernen, wissen, okay, in dieser Gemeinde geht es nicht darum, passiv in der letzten Reihe zu sitzen, sondern es geht darum, sich einzubringen. Und auch wenn vielleicht diese ersten Jahre mit dem Vertrag das ein bisschen krass war, hat das die DNA geprägt bis heute der Gemeinde. Und deswegen will ich das gar nicht missen, dass man sich irgendwo einbringt für die Stadt. Ja, Gemeinde ist nicht für uns da, sondern für die Stadt. Dann wollen wir in einer Kleingruppe sein, weil wir dort am besten Menschen integrieren können und Gäste aufnehmen können. Und wir wollen einfach auch einen öffentlichen Gottesdienst haben. Ja? Weil wir gemerkt haben, manche Gäste wollen persönlich in einem persönlichen Rahmen das erste Mal dazukommen. Und ich habe gerade bei unserem Hauskreis, bei uns zu Hause, eine Menge Leute hatten wir dort, die einfach dort kennengelernt haben, die Freunde geworden sind. Aber manche wollen halt auch als Gäste in der letzten Reihe sitzen im Gottesdienst. Denen ist so ein Hauskreis zu nah. Gerade vielleicht auch in Deutschland so. Ja, wir Deutsche wollen erst so ein bisschen gucken, was ist denn das? Ja, was ist das für eine Kirche? Wo bin ich da gelandet? Und da wollen manche in der letzten Reihe sitzen und gucken und wollen danach erst zum Hauskreis. Beides habe ich erlebt und wir wollten beide Wege ermöglichen. Genau. Und deswegen waren diese drei Aspekte wichtig. Und die sind bis heute bei Lifeline wichtig, werden aber nicht mehr so formell mit dem Vertrag abgefragt. Ja.
Mit der Idee, das mit dem Vertrag zu machen, habt ihr dafür auch damals schon Kritik bekommen oder wurde das irgendwie so angefeindet? Weil ich kann mir vorstellen, in der heutigen Zeit, vor allem so mit Jugendlichen, ist Verpflichtung so das Schreckgespenst, was jeden Jugendlichen irgendwie auf dem Hof jagt, gefühlt. Wie ist das damals angekommen?
Also in dem ersten Team war das gar kein Problem, weil wir haben uns das ja zusammen ausgedacht. Ja, wir haben ja ein Jahr zusammen verbracht und haben überlegt, wie machen wir das? Und haben uns damit ja uns selber auch das auferlegt. Und die Leute sind ja auch zum Teil extra nach Herne gezogen, um an so einem geistlichen Abenteuer mitzumachen. Und ich habe gemerkt, auch Gäste, ich habe da gerade so manche Personen Erinnerung, für die war das voll okay, ja, zu sagen, boah, ich werde jetzt Teil einer Kirche und die haben ein paar Anforderungen. Also damals, ich meine, es war noch nicht Generation YZ, ja, die Leute hatten damit kein Problem. Genau, aber es kam natürlich auch immer dann mal andere Christen, andere Adventisten, die dann auch gesagt haben, boah, bei euch ist die Kinderarbeit besser, ich möchte Teil eurer Gemeinde werden. Die hatten eigentlich dann eher das Problem, so, oh krass, so krass habe ich gar nicht gedacht, dass ihr seid. Deswegen ist das auch, wir haben so eine Vertragsmappe gemacht, sind diese Sachen auch im Vertrag geblieben, aber es wurde jetzt nicht mehr unterschrieben. Wir haben dann immer wir haben einmal im Jahr so eine Vertragsparty gemacht. Wir haben also ein Wochenende verbracht. Das hat Visionswochenende, hat das geheißen. Und dort haben wir dann so ein bisschen den Vertrag wieder erneuert, indem wir gemeinsam ein Gebet gesprochen haben. So, wir wollen uns wieder für Lifeline entscheiden. Und wir haben auch gesagt, jeder, der dann keine Lust mehr hat, kann wieder rausgehen. Wir wollen also die Mitgliedschaft jedes Jahr erneuern. Das war so die Idee. Man ist, also das ist natürlich formell, ist man Gemeindeglied geblieben. Aber die Idee war, jedes Jahr entscheide mich neu, wieder ein Jahr mich voll einzusetzen. Und so haben wir es dann eher ein bisschen emotional gemacht, als jetzt formell mit dem Vertrag zu sagen, du entscheidest dich jetzt wieder ein Jahr dabei zu sein. Hast du Lust? Und dann ging es wirklich darum, nochmal aufzustehen. Und da haben wir für alle gebetet, die sich neu entschieden haben. So haben wir versucht, so diesen Spirit des Beginns aufrechtzuerhalten. Das war coole Zeiten, coole Wochenenden, sehr geistliche Zeiten, wo wir uns dann immer wieder neu entschieden haben, dabei zu sein. Genau, irgendwann stand es dann nur in unserem Konzept. und trotzdem ist die DNA, finde ich, bis heute dabei geblieben, dass man mitmachen möchte. Und ich habe das Gefühl, dass Leute auch Bock drauf haben. Ja? Aber unterschreiben würden einige jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, gerade an den jungen Leuten. Deswegen finde ich das so auch okay, wie es ist. Ja?
Aber schon, ich glaube, wirklich positiv, dass ihr das geschafft habt, so eine DNA zu legen. Und weil die eben sehr schnell auch irgendwie verloren geht im Prozess, wenn immer neue Leute dazukommen. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, dass die DNA bleibt. Du hast schon gerade erwähnt, dass dein Einblick natürlich aus der Anfangszeit kommt, aus der Gründungszeit. Deine Idee war auch, dass wir noch die jetzigen Leitungspersonen interviewen, was vielleicht im späteren Podcast kommt. Und vielleicht kommt irgendwann mal auch Christian in den Podcast und erzählt noch seine Sicht, die er damals gehabt hat. Trotzdem finde ich sehr spannend, so die Eindrücke, die ja deine Erfahrung dazu bekommen. Vielleicht so als Frage oder schon ein paar Sachen vielleicht angesprochen, was so Antwort sein könnten. Was würdest du sagen, sind eure damaligen Stärken gewesen, die euch ausgezeichnet haben? Vielleicht auch aus dem Hintergrund, man sagt, dass 75% aller Gemeindegründungsprojekte scheitern. Ihr gehört wahrscheinlich zu den 25%, die es geschafft haben, länger als jetzt nur 5, 10, 15 Jahre zu bestehen. Wenn ich es richtig gerechnet habe, seit mehr als 20 Jahren eigentlich aktiv und damit, glaube ich, das geschafft, langfristig zu bleiben. Was würdest du sagen, hat das ausgemacht? Was sind vielleicht die Stärken oder was hat auch ja dazu geführt, dass es nicht irgendwie doch wieder gescheitert ist oder implodiert ist?
Ja, ist auch eine gute Frage. Ich habe da viel drüber nachgedacht und ich glaube, dass es wirklich auch dieses Team war. Also die Gemeinde sollte sich ja ausrichten für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und trotzdem glaube ich, dass es in der heutigen Zeit extrem wichtig ist, das mit einer Basis zu machen. Und wir hatten wirklich dort ein Team von Leuten, die Jüngerschaft gelebt haben, die einen missionarischen Lebensstil hatten und die miteinander verbunden waren. Und weil dieses Team einfach schon so geistlich, so weit war, ja, hat dieses Projekt Bestand. Weil die meisten dieses Gründungsteams sind bis heute noch in der Leitung. Das heißt, das sind Leute, die das halt immer noch leben. Und durch diese Beständigkeit hat dieses Projekt eine Chance gehabt, so lange auch zu wachsen und jetzt einfach eine etablierte, lebendige, wachsende Gemeinde zu sein. Ja. Und ich glaube, es war auch wichtig, dass das Team so groß war, weil natürlich gab es bei jungen Leuten eine große Fluktuation. Das heißt, da sind viele mal rein, raus. Ja. Es sind auch viele nicht mehr da. Ja. Und trotzdem war das Team so groß mit 19 Leuten, dass einige von denen immer noch da sind. Mhm. Und natürlich auch einige, die dazugekommen sind, in den Kern gekommen sind. Und trotzdem war da einfach so eine gute Basis da. Und deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, also wie Jesus sich um seine Jünger erstmal gekümmert hat, ja, zu multiplizieren, ja, hat er wirklich ein Team aufgebaut, die danach Multiplikatoren sind, damit am Ende ja die Welt erreicht werden konnte. Also wenn man das einfach mal nimmt, habe ich gemerkt, es war extrem wichtig, dass wir uns ein Jahr nur als Team getroffen haben, ja, dass wir dort über geistliche Dinge geredet haben, über Gemeindegründung. Und die Leute sind jetzt immer noch Leiter, zum Teil Gemeindegründer in anderen Gemeindegründungsprojekten, weil sie weitergezogen sind. Ja. Also Lifeline hat danach schon zwei weitere Gemeinden gegründet. Das heißt, da sind einige zum Beispiel rausgegangen, ja, und haben gesagt, boah, wir haben diese DNA damals erlebt, wir wollen weiter Gemeinde gründen. Und das war extrem wichtig, weil Multiplikation in der heutigen Zeit dauert ja extrem lange. Also wenn jemand Jesus kennenlernt, der Jesus noch gar nicht kennt, bis er dann wirklich auch ein Leiter ist, vergehen ja 5, 6, 7 Jahre. Und das dauert auch. Und deswegen brauchst du eigentlich ein Team. Wenn jeder das macht mit einer Person, dann dauert es trotzdem 4, 5 Jahre, bis überhaupt Leute dazukommen, die dann auch mal Leitungsaufgaben übernehmen. Es gibt genug Leute, die auch nur am Rande bleiben. Und deswegen ist, glaube ich, gerade so in einer postmodernen Welt, wo so ein Prozess lange dauert, wenn man ganz weit weg ist vom Kreuz, wirklich zu einem Jünger, der selber Leitungsfunktionen übernimmt, braucht man ein größeres Team, um überhaupt dann auch mal Erfolgserlebnisse zu haben. Ich merke, wenn du ein kleines Team mit 2, 3 Leuten hast und jetzt brauchst 5, 6, 7 Jahre, dass jemand wirklich diesen gesamten Weg geht, um wieder Leute zu multiplizieren, dann dauert das so lange, bis überhaupt mal Erfolg da ist, so lange hält kaum ein Projekt durch. So lange hält auch kaum eine Kirchenverwaltung durch und gibt das Geld dafür aus. Das ist ja die Herausforderung, ja. Und deswegen, damit ein Projekt auch in einer Kirche bestehen kann, ist es, glaube ich, gutes, stabiles Team zu haben. Ich habe das Gefühl, dass Projekte zu früh starten und die Prozesse zu lange dauern und irgendwann die Kirche sagt, wir können den Leiter nicht mehr finanzieren, wir sehen da keinen Erfolg, was passiert denn da? Obwohl der Leiter vielleicht mit 3 Leuten in Kontakt kommt, also das ist doch super, der führt gerade 3 Leute in der Jüngerschaft voran, das ist aber natürlich für vielleicht eine halbe Stelle oder eine Stelle, die finanziert wird, irgendwie zu wenig. Ja, 3 Bibelstunden, ja. Aber wenn halt 15 Leute das machen, dann hast du direkt ein Gemeindewachstum und man versteht nicht ganz, dass jetzt auch jemand, der noch Jesus noch gar nicht kennt, viel mehr Betreuung braucht, weil es eine ganzheitliche Betreuung ist. Ich muss zugeben, ich habe in der Lifeline-Zeit wahrscheinlich 15 Umzüge gemacht, weil ich Gästen geholfen habe beim Umzug. Ja,
ja, krass.
Man hat gemeinsam ja das Leben geteilt. Man hat sich kennengelernt. Und nur so ist dann auch wirklich eine Multiplikation und Jüngerschaft möglich. Und das ist für mich das, was Jesus gemacht hat. 3,5 Jahre hat er Zeit. Und was hat er gemacht? Die meiste Zeit ist Jesus mit seinen Jüngern gereist. Also davon haben wir gar nicht so viel in der Bibel berichtet. Aber wenn man sich das mal anguckt, die mussten ja immer laufen von verschiedenen Orten in verschiedene Städte. Das heißt, wenn man mal wirklich zeitlich das rechnet, sind sie zusammen gewandert. Das war die meiste Zeit, sind sie gewandert. Und da war Jesus mit seinen Jüngern alleine und hat geredet. Sie haben ihn kennengelernt. Sie haben das Leben geteilt. Und dann waren sie wieder gestärkt und haben irgendwo ein Event veranstaltet, eine große Veranstaltung. Ja? Oder Jesus hat, mit Leuten geredet. Aber da hat er investiert. Und diese Zeit müssen wir uns nehmen. Und damit ein Kirchensystem trotzdem auch Erfolge erlebt, ist es, glaube ich, wichtig, das mit mehr Leuten zu machen, die das auch schon tun. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir coole Teams haben, die Gemeindegründung starten und die nicht zu klein sind.
Auf jeden Fall. Also wir stellen irgendwann noch mal im Podcast unser Gemeindegründungsprojekt vor, aber ich erlebe das bei uns im Team gerade, dass schon auch die Teammitglieder zum Teil frustriert sind, weil sie sich erhoffen, irgendwie schneller Erfolg zu sehen. Dass man macht irgendwie ein paar coole Veranstaltungen und sofort hast du irgendwie 10, 20 Leute, die so voll begeistert sind und sagen, ja, ich lasse mich sofort taufen oder so. Auch wenn jetzt, ich habe es natürlich jetzt ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber so diese Geduld zu haben, zu warten, dass das Jahre dauert, dass wir Menschen erreichen, dass sich jemand von, sag mal, der gar nicht an Gott denkt und ihn auch nicht für existent hält, plötzlich dann irgendwie ein missionarischer Jünger wird. Ich glaube, das ist halt eben nicht 1 oder 2 Jahre, sondern das sind sehr viel mehr Jahre. Ich habe die Zahl mal zum Beispiel von 7 gehört, du hast gerade 4 bis 5 Jahre gesagt. Und ich glaube, da brauchen wir oftmals auch Geduld durchzuhalten, damit man, ja, und sich nicht entmutigen zu lassen und nicht das hinzuschmeißen und zu sagen, das bringt sowieso irgendwie nichts.
Ja, glaube ich auch. Das ist die große Herausforderung. Und natürlich kommen wir in so einem Prozess dann ja auch manche Leute, die schon von anderen weitergeführt worden sind, dazu. Das heißt, nicht bei jedem dauert das 5 bis 7 Jahre. Aber auch dafür wollen wir ja sein und wollen wirklich Menschen erreichen. Ja? Und deswegen glaube ich, das ist so wichtig, dass wir auch dafür die Zeit haben, jemand 4, 5, 6, 7 Jahre zu begleiten. Ja, aber dafür brauchst du ein Team von 5, 6, ich sage immer sogar 12 Leuten. Ja, bis heute sage ich das, wenn ich Gemeindegründungsteams coache. Habt ein Team von mindestens 12, die jünger sind. Ja, und wenn ihr das Team habt, dann startet Gemeindegründung, weil dann können die halt Leute begleiten, auch über Jahre. Dazu werden bei 12 Kontakten immer auch mal Leute kommen, die schon kurz vorm Kreuz sind oder vielleicht woanders sich taufen lassen haben, aber auf der Suche nach einer Gemeinde sind. Und dann hast du schon auch schneller ein Erfolgserlebnis. Dann kannst du eine Geschichte erzählen. Und dann kann man auch ein Kirchensystem befrieden, indem man sagt, bei uns passiert etwas. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, weil unsere Kirche das auch verlernt hat. Ja? Wir wissen ja gar nicht, wie das ist, Gemeinde zu gründen. Ja? Und deswegen müssen wir auch unserem Kirchensystem quasi ein paar Erfolgsgeschichten liefern, damit wir wieder bereit sind, da auch Geld zu investieren und zu sagen, eine Kirche kann nur überleben, wenn sie regelmäßig neue Gemeinden gründet. Weil jede Kirchengemeinde hat einen normalen Prozess, einen Lebenszyklus, der irgendwann auch zu Ende geht. Und das ist vollkommen okay, wenn man regelmäßig Gemeinden gründet. Und dafür waren wir als Adventisten bekannt. Alle anderen Freikirchen haben auf uns geschaut. Ja, es gibt Artikel, wenn man in die Adventgeschichte schaut, Artikel von einer baptistischen Zeitung, die gucken, wie kann das sein, dass die Adventgemeinde so wächst, ja? Und da war immer die erste Antwort war von den meisten, und das hat mich immer so fasziniert. Ja, weil unsere Pastoren und Pastoren, weil die nicht für die Ortsgemeinde angestellt sind, sondern weil sie Missionare, Gemeindegründer sind. Ja? Das heißt, da haben Leute, und das fasziniert mich so, auch wenn das nochmal ein extra Thema sein könnte, hast du vorhin gesagt, mich fasziniert das so, da haben Leute ihren Zehnten gegeben, nicht damit sie selber einen Pastor haben, sondern damit in anderen Städten Gemeindegründer gebaut werden. Deswegen haben wir dieses Zehntensystem. Und andere Kirchen haben geguckt, krass, das ist ja ein ganz anderes System. Wir sammeln Geld für unseren Pastor, die sammeln Geld, damit das Missionare gesendet werden können, dass Gemeinde gegründet werden können. Und das war so ein anderes System. Bis heute haben ja fast andere Kirchen das nicht so, dass man irgendwie das Geld irgendwo sammelt und man dann strategisch überlegt, was man machen kann. Das ist ein perfektes System für Gemeindegründung. Und wir sind aber so weit weg davon. Und deswegen möchte ich so gerne, dass wir auch unser Kirchensystem begeistern für Gemeindegründung. Dass wir sagen, unser Fokus muss sein. Mein Traum wäre, 50%, auch unsere Finanzen müssen am Ende eigentlich in immer wieder Mission und Neugründung gehen und der Rest in Betreuung von Gemeinden. Ich weiß, viele kleine Gemeinden kriegen Angst, wenn ich sowas sage. Und ich sage das auch wirklich in einer großen Wertschätzung von Gemeinden, weil nur die finanzieren das Ganze, nur die beten dafür. Aber wie schön wäre es, wenn Gemeinden, die älter geworden sind, für junge Gemeinden, ich meine nicht junge Leute, das können auch ältere Geschwister sein, die Gemeinde gründen, aber für junge Gemeinden beten und sagen, ja, unsere Zeit ist abgelaufen als Gemeinde, aber wir beten und wir geben Finanzen für Neugründung. Und das ist sehr schwierig, weil man hängt an seinem Gemeindehaus, man hängt an seinem System und möchte überleben. Aber ich würde mir wünschen, dass es okay ist, dass Gemeinden, die es schon lange gibt, wo vielleicht viele junge Leute weggegangen sind und da sind nur noch 8, 10 Geschwister, die sollen wir weiterhin gut betreuen, aber in einer Art und Weise, dass sie auch ein Stück eigenständig sind und dass sie sich als Missionsprojekt sehen, indem sie für andere beten und in Gemeindegründung investieren. Das wäre so ein Traum.
Ja.
Ist ein bisschen weg von Lifeline, aber das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, gerade auch an der Stelle, wo ich jetzt arbeite. Genau.
Ja, spannend. Ich wollte eigentlich zu einer Herausforderung kommen. Jetzt bist du gerade wieder begeistert und hast von deinem Traum erzählt. Vielleicht geht doch nochmal aufs Zitat ein. Das hat mich schon damals bewegt. Ich habe das nie im Studium mitbekommen. Das hat eine Gemeindegründungs- und eine Ausbildung zum Gemeindegründer mitbekommen. Dieses Zitat, dass wir Adventisten früher Prediger gezahlt haben. Nicht damit sie selber Ortsprediger sind, sondern damit sie woanders Gemeinde gründen. Und es hat mich ja schon tief bewegt, dass wie krass missionarisch wir gewesen sind, wie selbstlos wir auch gewesen sind, was Finanzen angeht. Und ich glaube auch erklärt so ein bisschen, auch warum wir geschichtlich damals so krass gewachsen sind. Weil das unser Fokus war und es nicht darum ging, einfach das System irgendwie zu verwalten und irgendwie für alle da zu sein, aber halt nicht mal diesen missionarischen Kern auch zu transportieren. Und das ist schon cool, wenn wir auch dahin zumindest ansatzweise wieder zurückkommen können.
Ja.
Du hast, sag mal, viel Geniales von Lifeline erzählt, wo ich mir gedacht habe, boah, mega cool, da wäre ich gern dabei gewesen. meist ist nicht alles irgendwie Gold, was glänzt. Was waren so für euch Herausforderungen, irgendwie Probleme in der Anfangszeit, die euch zu schaffen gemacht haben oder die dir zu schaffen gemacht haben? Gab es die überhaupt oder hattet ihr gar nicht? Was war so das, was euch Mühe gemacht hat?
Ja, es gab eine Menge Herausforderungen. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Vielleicht noch, genau, eine inhaltliche Sache und dann wirklich so eine richtige Krise. Also wir haben gemerkt, so diese Sache mit jeder muss im Hauskreis sein, das hat uns extrem herausgefordert, weil es hat nicht wirklich funktioniert. Weil viele haben gesagt, irgendwie fühle ich mich da nicht wohl, weil wir gemerkt haben, es sind keine natürlich gewachsenen Beziehungen. Also wir saßen ja da und hatten ein Netzwerk, also wir waren 19 Leute, da waren Gäste schon dabei, wir waren dann so am Anfang so um die 30, ja, relativ schnell, so die so regelmäßig gekommen sind, dann so 35 und dann haben wir gesagt, haben wir alle irgendwie einen Topf geworfen, ja, und haben irgendwie geguckt, wie könnte das passen und haben die in kleinen Gruppen aufgeteilt und dann haben wir Hauskreis gemacht. Das hat an manchen Stellen auch gut geklappt, aber an vielen Stellen auch nicht und wir haben immer gesagt, das kann doch nicht sein, Kleingruppen sind so wichtig und Hauskreisarbeit ist wichtig, das haben wir in jedem Buch gelesen, das muss doch funktionieren. Wir haben aber gemerkt, dass es authentisch sein muss. Ja. Und das Ganze hat erst richtig funktioniert, als wir diese Verpflichtung aufgegeben haben. Ja? Also wir haben gesagt, keiner muss mehr in Hauskreisen sein. Das Problem war, es gab erstmal sehr wenig Hauskreise, aber dann haben sich Hauskreise selber entwickelt. Und natürlich sind da Leute zusammengekommen, die sich gut verstehen und die miteinander können. Und man könnte auch ein bisschen sagen, boah, jetzt fallen da Leute raus. Das war so diese Spannung, die wir hatten. Aber wir haben gemerkt, da, wo die Chemie gestimmt hat, das waren echte Hauskreise und die konnten auch wiederum Gäste integrieren. Aber das andere waren, weil man so nah ist im Hauskreis, ja, mit 10 Leuten wirklich seine Sorgen zu teilen, das machst du einfach nicht, wenn das alles Leute sind, die du eigentlich nur jetzt mal, ja, eingeladen hast, weil es sein muss so. Ja, das funktioniert nicht. Da, in der Gemeinde kannst du das machen. Du kannst neben Leuten sitzen, 50 Jahre lang, ja, und findest den eigentlich total blöd. Aber sitzt trotzdem nebeneinander und kommt's klar. Und das ist auch in Ordnung. Man muss ja nicht mit jedem bester Freund sein. Aber ich finde, in einer kleinen Gruppe geht das eigentlich nicht. Du musst zwar auch nicht mit jedem bester Freund sein, aber du kannst eigentlich nicht aneinander vorbeileben. Und deswegen haben wir damals wirklich das aufgegeben und dann sind Kleingruppen allein entstanden. Es sind trotzdem Leute da, die nicht in einer kleinen Gruppe sind. Und man muss dann immer darüber predigen und Werbung machen. Aber wir haben gemerkt, es ist besser, zu werben, als einfach verpflichtend runterzubrechen, weil das funktioniert nicht in so einer engen Beziehung. Ja. Und ich habe auch gemerkt, wir haben damals dann eine Kleingruppe gestartet mit jungen Familien, weil wir kleine Kinder hatten und haben ganz egoistisch gesagt, boah, wir suchen jetzt Leute, die so ticken wie wir, weil wir das selber auch brauchen. Aber diese Kleingruppe gibt es bis heute. Und mit denen waren wir im Urlaub, da sind Gäste integriert worden. Und da haben auch die Gäste sich viel wohler gefühlt, weil das irgendwie eine coole Stimmung ist, weil wir alle so Kinder gleich alt, gemeinsam unterwegs, waren mal zusammen auf Mallorca, zusammen im Urlaub, haben da 2 Gästefamilien mitgenommen, weil wir einfach Bock hatten. Wir sind einfach Freunde, beste Freunde. Und das hat aber nur geklappt, weil ich damals selbst als Pastor, was ich gar nicht wollte, gesagt habe, ich bin jetzt mal egoistisch und suche mir einen Kreis, wo ich auch auftanken kann. Und das war eigentlich der Schlüssel, um eine gute missionarische Gruppe zu haben. Natürlich muss ich als Pastor auch Bibelstunden geben und habe verschiedene Kreise gehabt. Aber dieser Kreis war am Ende der stärkste Kreis, auch der missionarische Kreis, obwohl ich es egoistisch gemacht habe. Also, das war ein großer Punkt, weil wir hatten Hauskreise, wollten wir machen und das ist komplett gescheitert. Wir dachten, wir sind doch alle fromm, wir verstehen uns und trotzdem finden wir die Hauskreise alle langweilig. Also, ich habe jetzt schon wieder ein bisschen das Ende vorweggenommen, aber es war schon eine Krise. Wir haben gesagt, irgendwie, das ist total komisch. Und wir haben dann wirklich gesagt, wir lösen die Hauskreise aus. Das war wirklich komisch, aber war am Ende ein Schlüssel dafür. Obwohl bis heute nicht jeder im Hauskreis ist, was mir wehtut. Und bis heute einige auch nicht im Hauskreis integriert werden konnten, auch an Gästen. Auch das tut mir weh. Ja? Aber wir haben gemerkt, anders funktioniert es nicht. Weil auch die Gäste spüren, wenn man nur da sein kann, weil man jetzt irgendwie der Gast ist und eigentlich sich alle immer auf einen einstellen, das ist komisch. Deswegen muss auch das authentischer sein. Und das geht nur, wenn es mehrere Kreise gibt, wo dann auch Gäste sich authentisch integrieren können. Das heißt nicht, dass man sich auf Leute einstellen muss und irgendwie alle so sein müssen wie ich selber, nein. Aber es muss eine authentische Chemie da sein, sonst funktioniert es nicht. Genau, dann, das war so eine inhaltliche Krise, relativ früh, so in den ersten 2, 3 Jahren. Und dann gab es immer mal wieder Krisen mit Personen, die dazugekommen sind. Und da muss ich zugeben, gab es Leute, die das System gesprengt haben. Und wo es in unserer auch Leitungsverantwortung war, ich sag mal so, Leute auch rauszuschmeißen, sage ich mal einfach so, klare Grenzen zu setzen, damit die Kultur und die DNA und die Werte bestehen bleiben. Und ich muss zugeben, das war gerade so als junger Leiter, ich kam gerade irgendwie, also Christa und ich kamen irgendwie gerade vom Studium, waren das auch Herausforderungen. Aber schon in der Startzeit, in der Gründungszeit, wollten Leute Teil des Teams werden, die da nicht reingepasst haben, von den Werten her nicht. Und irgendwie, die waren ja trotzdem Adventisten, Christen, und trotzdem zu sagen, du darfst nicht dabei sein, war schon herausfordernd, muss ich zugeben. Aber es war am Ende der Schlüssel. Und dann war es leider so, dass wir auch an zwei Momenten in der Geschichte die Herausforderung hatten, dass Menschen in die Gemeinde reingekommen sind, weil wir eine offene, lebendige, herzliche Gemeinde sind, konnte man schnell auch Kontakte schließen. Ist aber auch eine Herausforderung, wenn es um Nähe und Distanz zum Beispiel auch zu jungen Menschen ging. Das heißt, da ging es um das Thema auch sexuelle Gewalt. Ja? Das heißt, wir haben dort Menschen erlebt, die plötzlich eine ungesunde Nähe gelebt haben. Und auch da mussten wir uns schnell von Menschen trennen. Also Gäste, die reingekommen sind, die Kontakte geknüpft haben. Und da mussten wir lernen, sehr schnell konsequent zu sein. Weil wenn jemand Jesus kennenlernt, mitmachen möchte, sich engagieren möchte, ist es trotzdem an uns Leitern, dort konsequente Werte zu leben. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, weil das so in so einem geistlichen Gewand kommt. Und das waren auch Krisen. Ich muss zugeben, an einer so einer Situation, wo wir sehr konsequent waren und jemand auch ausgeschlossen haben, sind am Ende aber auch, ich würde sagen, 10, 15 Leute haben die Gemeinde verlassen, ja, mit der Person. Und ohne jetzt die Geschichte groß zu machen, war das schon eine Krise. Wir waren damals so an so einem Höhepunkt. Wir hatten wirklich, unser Gemeindehaus war zu klein. Wir wollten ein neues Gemeindehaus haben. Wir waren wirklich am Wachsen. Das war so einer, finde ich, so ein Hochpunkt, wo es einfach so ging bei Lifeline. Und dann kam diese Krise mit vielen Gesprächen, Ausschluss. Genau, und dann haben viele auch die Gemeinde verlassen. Und dann waren wir wieder kleiner. Und es hat wirklich bestimmt 2 Jahre gedauert, um überhaupt wieder so an diesem Stand zu sein, um sich davon zu erholen. Und das hatten wir so 2-mal in der Geschichte von Lifeline. Und bin trotzdem froh, dass wir gesagt haben, wir sind da konsequent, sehr konsequent und ziehen dort diese Striche, auch wenn das manchmal 2, 3 Jahre Gemeindewachstum gekostet hat. Aber das waren so die 2 großen Krisen, wo es wirklich am Ende darum ging, wie wichtig sind einem Werte, wie wichtig sind einem Konsequenz, selbst wenn es jetzt zu Gemeindeschrumpfung führt. Aber dadurch besteht dann auch ein Projekt länger und hat für mich dann auch die biblischen richtigen Werte. Genau, es klingt jetzt sehr krass, weil man halt an die ganz krassen Geschichten denkt, aber ich glaube, selbst Nähe, Distanz zu jungen Leuten, wenn man da ungesunde Strukturen aufbaut, ist es selbst das schon dran, einfach auch zu feedbacken, dran zu sein, Leiter zu coachen, zu sagen, wir wollen das anders leben und da einfach konsequent Werte vorzuleben, die meiner Meinung nach gesund sind, sind wichtig, können aber zu Kontroversen führen. So, wenn es um Nähe und Pädagogik geht, ist es gar nicht so leicht, da auch einheitlich zu agieren und da, genau, haben Leute auch die Gemeinde verlassen.
Krass. 2 Punkte sind mir hängen geblieben. Der letzte jetzt gerade, du hast von ungesunden Strukturen gesprochen, die zu viel Nähe zulassen. Kannst du dafür ein Beispiel geben, was man sich darunter vorstellen kann? Ohne jetzt gerade eine Person zu nennen oder so etwas, aber...
Genau, es war, ich sag mal so, geht darum, wenn man, also Kirchengemeinden, gerade Gemeindegründungsprojekte, leben ja davon, dass sie viel Nähe aufbauen. Ja? Und die Gefahr ist einfach bei Leuten, die vielleicht auch von außen kommen, auch von innen, diese Nähe auszunutzen, indem man Leute an sich bindet. Ja? Und gerade jetzt, wir hatten ein soziales Projekt, ja, was von anderen christlichen Träger war. Und der hat Lifeline kennengelernt und wollte quasi jetzt bei Lifeline sein soziales Projekt weiterführen. Genau, war begeistert, hat eine coole Arbeit gemacht. Und genau, und hat dann, wir hatten eine Betreuung, Kinderbetreuung, ja. Wir hatten dann zum Teil 40, 50 Kinder jeden Tag krass. Im Gemeindehaus, ja. Das war richtig krass. Wir hatten die Tafel, die uns Essen gebracht hat. Leute aus der Gemeinde haben jeden Tag für diese Kinder gekocht. Das war ein krasses soziales Projekt. Wir haben nur immer gemerkt, dass diese Person ungesund sich um die Kinder gekümmert hat. Also ich sage nicht, dass da irgendwas vorgefallen ist, aber das waren nicht gesunde Strukturen. Man hat plötzlich auch was auf Kinder projiziert, was nicht ja, was ein Erwachsener auf einen Erwachsenen projizieren soll, ja. Und da haben wir gemerkt, wir müssen hier eingreifen. Das ist nicht gesund. Obwohl das erstmal so alles so cool klang und wir haben auch mitgemacht, ja. Und da muss man aber irgendwann entdecken, das sind ungesunde Strukturen. Und haben dann dort Gespräche geführt und haben dann Leute ausgeschlossen und haben dann auch der Stadt Bescheid gegeben, wenn die Person wieder woanders versucht, dass man dort aufpassen muss. Das war schon nicht leichte Gespräche, aber wir haben gesagt, wir wollen unseren biblischen Werten treu sein und wollen da auch einen Schutzraum bieten. Und das ist immer eine Gratwanderung, wenn man offen ist, wenn man lebendig ist, wenn man auch jedem ermöglichen möchte, ein Projekt zu starten. Das war immer unsere DNA. Wenn du zu uns kommst, darfst du ein Projekt starten. Und das ist auch cool, weil so entsteht ja Identifikation, auch Identität, wenn du Teil davon bist. Wenn du dazu gehörst, dieses Belonging, Behaving, Believing, ja, so drei Begriffe, die wichtig sind. Und ich glaube, es beginnt häufig damit, dass man halt Teil von etwas ist. Obwohl man noch gar nicht glaubt, macht man schon ein Projekt mit. Und das ist aber auch eine Herausforderung, wenn du Leuten relativ früh schon sagst, du darfst hier ein Projekt machen, er aber noch gar nicht so sehr alle Werte kennt. Und da muss man als Gemeindegründer aufpassen und dran sein. Es nicht zu streng machen, dass keiner sich mehr traut, ein Projekt zu starten und auf der anderen Seite konsequente Werte zu leben.
Okay. Wobei jetzt nochmal für mich zusammenfassen würde, die Struktur an sich war eigentlich nicht schlecht, weil ein soziales Programm zu machen für Kinder sicherlich eine gute Idee ist, aber die Person, die in dieser Struktur gearbeitet hat, hat ihre Bedürfnisse anders, also kompensiert in dem Bereich, wo sie nicht irgendwie kompensieren sollte, genau.
Ja, sehr gut zusammengefasst, ja.
Okay. Die andere Sache, die mir hängen geblieben ist, bevor wir gleich noch weitergehen, die habe ich auch erst mit einem guten Freund diskutiert, inwieweit man Homogenität braucht und weit Heterogenität irgendwie für Hauskreise, hast du so ein bisschen angesprochen, für auch Gemeindegründung, ist, weil ich merke das selber, da wo Leute ähnlich denken, ähnlich leben, da entsteht viel mehr schnell irgendwie eine Aufwärtsbewegung, da entsteht Gemeinschaft, da kommen genau die Leute auch hinzu, die genau das auch irgendwie anziehen, die das leben. Und trotzdem haben wir immer so aus biblischer Sicht immer so den starken Trieb, wir müssen heterogen sein, jeden integrieren können, irgendwie jeder muss sich wohlfühlen können und von allen Bevölkerungsschichten wollen wir alle erreichen. Und das glaube ich so ein bisschen als Herausforderung, aber wenn ich dich so richtig verstehe, sagst du schon, es braucht für Hausgruppen, vielleicht auch zum Teil auch im Team dann oder auch in der Gemeinde schon auch so eine Chemie, die irgendwie stimmen muss, damit das Ganze auch irgendwie funktioniert, weil es sonst künstlich wirkt, so, also nicht authentisch rüberkommt.
Ja, ist ein ganz großes Thema, an dem haben wir auch sehr gerungen. Wir haben damals so über Zielgruppe geredet, war ganz schwierig. Ja, wie können wir eine Zielgruppe aufstellen? Am Ende muss Gott uns die offenen Menschen schenken. So, dürfen wir überhaupt eine Zielgruppe definieren? Da haben wir als Team extrem mit gerungen und lange diskutiert und auch nicht wirklich zu Ende gebracht, das Thema. Muss ich zugeben, da waren wir nicht mit fertig. Und ich glaube, es ist auch so eine Grauzone. Ich glaube, wir müssen offen für jeden sein. Ja, wir dürfen jetzt nicht ein exklusiver Kreis sein. Und trotzdem müssen wir uns bewusst sein, auch so die Ergebnisse aus vielleicht psychologischen Forschungen, wir kennen auch diese Milieuforschung, dass man einfach heutzutage weiß, dass es schwer ist, Leute aus einem anderen Milieu zu integrieren. Und ich glaube, das muss man wissen. Das ist nicht ein Ausschlusskriterium, aber man muss einfach wissen, dass es schwer ist. Und ich muss zugeben, wir haben viele bei Lifeline aus anderen Milieus auch getauft. Und ich weiß heute, dass viele derer nicht mehr Teil unserer Gemeinde sind. Und ich habe zum Teil noch persönlichen Kontakt. Aber ich merke, es hat am Ende nicht funktioniert. Das tut mir weh, während ich das sage hier, ja. Aber ich merke halt, es hat langfristig dann nicht geklappt. Und ich bin froh, dass sie Jesus kennengelernt haben und immer noch in ihrer Art und Weise mit Jesus leben. Aber es ist schon schwer, ja. Es ist schon herausfordernd, wirklich milieuübergreifend eine größere Gruppe von Leuten zu integrieren. Einzelpersonen klappt immer mal. Ja. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch noch viel mehr Gemeinden brauchen, um so auch dem Auftrag gerecht zu werden, weil wir noch viel mehr Gemeinden in unterschiedlichen Milieus brauchen. Ja. Und da sind wir als Eventgemeinde auch ganz weit weg, weil wir meist nur in einem Milieu unterwegs sind, so als Adventisten. Und ich glaube, wir bräuchten noch Gemeindegründungen in ganz anderen Milieus, weil wir dort viele Menschen nicht erreichen. Also gar nicht erreichen. Für mich auch ein Grund, warum ich denke, das Thema Gemeindegründung ist so wichtig, weil wir mit unseren Gemeinden manche Menschen einfach gar nicht erreichen. Ja, und deswegen bin ich trotzdem offen. Ja, wir haben auch Leute getauft und sind dran geblieben. Und trotzdem war uns bewusst, das wird eine Herausforderung. Und ich merke, so nach 5, 6, 7 Jahren war das häufig auch so. Und bei manchen nicht, aber bei manchen. Ja. Und davon darf man sich nicht schocken lassen. und dann einfach den Kontakt auf einer persönlichen Art und Weise weiterführen. Aber vielleicht dann so, ja, dieses Milieu der gesamten Gemeinde hat dann zu manchen Personen langfristig nicht gepasst. Aber Einzelbeziehungen können trotzdem weitergeführt werden. Ja.
Wenn du so zurückblickst über die ganze Geschichte, auch in eurer Anfangszeit, würdest du heute Sachen anders machen aus der heutigen Erfahrung? Und wenn ja, was?
Ich würde, glaube ich, ein bisschen entspannter sein. Wir haben uns sehr unter Druck gesetzt, so auch mit diesem Vertrag und den Regeln einhalten. Und wir wollen alles ganz richtig machen. Wir haben auch 1000 Coaching-Gespräche gehabt. Wir hatten so ein System, ja. Sagt, jeder Leiter wird immer gecoacht von einem anderen Person und 1000 Sachen so. Das hat uns am Ende aber extrem viel Zeit für Struktur gekostet. Also wir haben am Anfang viel zu viel Zeit für Struktur gebraucht. Ja? Also wir wollten ja für Menschen nach außen hin sichtbar sein, aber haben sehr viel Zeit und Energie eingebracht für unsere Struktur aufrechterhalten. Das würde ich heute, glaube ich, weniger machen, sondern wirklich die Zeit noch mehr nutzen, in Menschen zu investieren. Ja? Am Ende geht es um diese 1-zu-1-Momente mit Menschen. Ja? Und da haben wir auch unsere Leiter zu sehr in interne Strukturen gesteckt, weil alles so krass motivierte Leute waren, die alle auch noch Studenten waren. Also wir hatten irgendwie Zeit. Ja? Also viele waren noch Studenten. Da hat das funktioniert. Aber in dem Moment, wo alle Familien gegründet haben, Jobs hatten, keine Ahnung, sich ein Haus gebaut haben, irgendwie diese Schritte waren, da war das auch ressourcenmäßig gar nicht mehr möglich. Und gut war, dass wir dann die Struktur runtergefahren haben, damit der Kontakt zu anderen, ja, was das Wichtige ist, noch geblieben ist. Das würde ich anders machen, weil das nicht so nötig ist. Es hat zwar ein bisschen DNA gepflanzt, die bis heute sichtbar ist, so. Das war auch cool. Aber das kann man eigentlich so nur mit einer ganz jungen Studentengemeinde machen. Sonst ist es ressourcenmäßig nicht möglich, aber auch nicht nötig.
Spannend. Ich habe letztes Mal auch schon mit Miki einen Podcast gemacht. Er hat was Ähnliches gesagt, so mehr Zeit. Sie haben jetzt keine Gemeinde gegründet, sondern einen Change-Prozess eigentlich gemacht. Mehr Zeit für Menschen sich zu nehmen. Und das, glaube ich, das, was, ja, was wichtig ist, was zählt. Wenn du so Zuhörern oder Zuhörenden etwas mitgeben könntest, was würdest du sagen als Abschlussplädoyer?
Ich würde sagen, dass es nichts Spannenderes auf der Welt gibt, als in einem Gemeindegründungsprojekt dabei zu sein. Weil ich davon überzeugt bin, dass man an der Stelle ist, wo es um die Ewigkeitsentscheidung geht. Ja? Da geht es darum, Menschen dafür zu gewinnen, dass sie in der Ewigkeit sind. Das ist eigentlich die wichtigste und sinnvollste Aufgabe, die wir auf dieser Welt haben. Ich bin auch davon überzeugt, dass es der umkämpfste Bereich ist. Also die Krisen, die ich gerade angedeutet habe, die waren wirklich krass. Da waren auch persönliche Begegnungen, Beziehungen drin. Ja? Ich glaube, das sind immer umkämpfte Momente. Man hat dort aber immer das Gefühl, dran zu sein, weil man weiß, dass es einen großen Kampf auf dieser Welt gibt. Da gibt es Gut und Böse, da gibt es einen Gegenspieler. Aber ich habe das Gefühl, wenn man da so lebt, an einem wichtigen Ort und merkt, es ist umkämpft, dann habe ich immer das Gefühl, ich bin an der richtigen Stelle. Ich bin nämlich an einer wichtigen Stelle, die hier umkämpft ist von den Mächten der Welt. Und mich motiviert das eher, zu sagen, boah, jetzt erst recht, ja, jetzt dranbleiben, als wenn so eine Gemeinde einfach nur dahin plätschert und der Gegenspieler nicht mal eine Krise schicken muss, weil sie eh keinen Einfluss hat auf das Umfeld. Und deswegen möchte ich jedem Mut machen, wenn man Abenteuer erleben möchte, die herausfordernd sind, wirklich herausfordernd, irgendwo Teil eines Gemeindegründungsprojektes zu sein oder eine Gemeindegründung zu starten, weil ich glaube, auf dieser Welt, und das meine ich wirklich so, gibt es nichts Spannenderes, aber auch nichts Herausforderndes, als das zu tun. Und ich finde, das muss jeder mal erlebt haben, weil das für das eigene persönliche geistliche Leben auch extrem cool und herausfordernd ist, weil wir so viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Ja, ich habe einen Traum gehabt, wir haben eine Evangelisation in einer Kneipe gehabt, 40 Punks sind gekommen, einer hat sich taufen lassen. Krasse Krass. Nummern haben wir erlebt, ja. Aber das passiert nur, wenn man sich einmal darauf einlässt und sagt, ich werde Teil. Ich ziehe nach Herne in eine wirklich unschöne, schreckliche Stadt. Aber wenn man sowas macht, dann erlebt man mit Gott die krassesten Erlebnisse. Und das würde ich jedem wünschen. Deswegen werde Teil eines Projektes.
Cool. Hey, vielen, vielen Dank, Alex, für deine Zeit, für deine Erfahrungen, für deine Motivation. Mich hat das selber bewegt, inspiriert und auch wieder neuen Mut, neue Freude gemacht, darin weiterzugehen. Vielleicht, wer in Nordrhein-Westfalen lebt, der kann sich sicherlich die Lifeline Gemeinde anschauen und da so einen aktuellen Einblick gewinnen. Und du hast auch Innovation angesprochen, so ein Netzwerk, was wir im deutschsprachigen Raum haben, wo es um Gemeindegründung geht, wo sich gemeindegründende Personen vernetzen können. Genau. Vielleicht auch, wenn man selber an diesem Thema dran ist, das bewegt, dann sprich mit der Administration, mit Leitung, mit Personen, die dir weiterhelfen können, die dich inspirieren können, coachen können. Ich glaube, es lohnt sich. Es ist, wie du sagst, ein cooles Abenteuer, was wir mit Gott erleben dürfen. Und es lohnt sich darauf, sich einzulassen. Vielen, vielen Dank, Alex, für deine Zeit, die du mit uns verbracht hast.
Vielen Dank dir, Marvin, für deinen Podcast. Mich begeistert das total.
Sehr gern. Vielen, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.